Deutschlandfunk Kultur. Deutschlandfunk Kultur. Kulturmagazin für Popkultur.
Die Deutsche Filmakademie fürchtet um die
Hallo,
Zukunft
haben Sie
des Filmstandortes Deutschland. Derzeit spüren die ganze Branche eine Lähmung, sagte die Präsidentin der Akademie, die Schauspielerin Alexandra Maria Lara. Projekte würden verschoben oder ins Ausland verlagert. Aufträge blieben aus. Anlass für die Sorgen ist die Reform der Frage des Filmfördergesetzes. Seit einer halben Stunde nun tagt der Bundestagsausschuss für Kultur und Medien, der über das Gesetz berät. Vor Beginn der Sitzung hat Lara zusammen mit anderen Filmemachern einen Aufruf an die Abgeordneten überlebt. Sie sagte, man brauche die richtigen Weichenstellungen, damit man international nicht nur künstlerisch, sondern auch wirtschaftlich mithalten könne.
Diesem 6. November.
Der türkische Konzeptkünstler Ahmet Öç liegt im Streit mit dem Stedelijk-Museum in Amsterdam und möchte nicht, dass seine Installation dort weiterhin gezeigt wird. Es geht um das Werk Bakunins Barricade,
und das ist auch der Titel
das Absperrgitter, ein Auto, Straßenschilder und
sie
Kunstwerke aus der Sammlung des Museums
viele Gespräche
zu einer Art Straßenblockade angeordnet sind. Das Museum hat der
Öç
beim Kauf vertraglich zugesichert, dass die Installation für Proteste oder Demonstrationen ausgeliehen werden kann. Im Sommer nun wollte das Künstlerkollektiv Not Surprise das Werk für einen Protest gegen die Fortführung des Gaza-Kriegs ausleihen. Das
Dedelik
war auch durchaus dazu bereit, wollte aber die enthaltenen Originalkunstwerke durch Kopien ersetzen. Das lehnte das Kollektiv ab. Die Barrikade blieb im Museum.
Ja, wie sind Sie überhaupt auf
das Museum
wird
dem Sinn seines Kunstwerks nicht mehr gerecht.
An diesem
das Museum selbst will über eine Aktualisierung des Vertrags sprechen.
Das war
und die Barrikade nicht
ein
ohne stichhaltige Argumente
entfernen. Des NS-Dokumentations-
die Asterix-Comics sind
die
weltweit in mehr als 100 Sprachen und Dialekte übersetzt. Jetzt kommt eine neue Version dazu. Der Band Die große Über Vater aus dem Jahr 1975
er
ist in einem
so
seltenen schwedischen Dialekt übersetzt worden. Das teilte der Direktor des Projekts John Hartnass gegenüber der Nachrichtenagentur AFP mit. Es handelt sich um
den
Dialekt Gronsbratsi, der von wenigen tausenden Menschen gesprochen wird, und zwar im Westen Finnlands. Hartnass sammelt selbst seit Jahren Asterix-Bände und kommt aus dem Ort Kokkola, wo Gronsbratsi gesprochen wird. Übersetzt haben aber lokale Fachleute.
Man
Ziel
ja
ist es, das Selbstwertgefühl der Menschen zu stärken,
ja,
die den Dialekt sprechen.
Ersten Teil genau, da
Schwedisch
geht es vor allem
ist in Finnland die zweite
Familie
Landessprache.
Grube,
die alten Dialekte
die
haben sich
also
dort auch besser erhalten als in Schweden selbst.
Ja, im Grunde sehr, sehr dramatisch
die
noch
Volkssängerin
mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten
wurde in ihrem Heimatland regelrecht
sehr
verirrt.
Eng für die Familie.
Nun ist sie im Alter von 72 Jahren
vielleicht
gestorben.
Können Sie noch mal ganz kurz schildern,
als klassische Sängerin ausgebildet, wandte sich Sinha bei traditionellen Liedern in den Sprachen
Ernsts Mutter ist jüdisch,
Buturi
der Vater
und
ist nicht jüdisch. Unter
mehr
den
als
Nazis
fünf Jahrzehnte lang
galt
nahm
da
sie
so
indische Volksmusik auf und
Schutz
gab Konzerte.
Unter den Gesetzen.
Einige
also
Lieder produzierte sie auch für Bollywood, also die indische Filmbranche. Vor allem
und
aber
Ernst
war Sinha als Stimme eines wichtigen Hindu-Festes bekannt.
Und somit
bei der
Deportation zurückgestellt durch diese
die Gläubigen
zwischen Vater und Mutter. Allerdings waren solche Paare extrem Druck ausgesetzt,
beginnt heute zum letzten Mal mit einem neuen Song von Shahda Sinha, den sie noch vor ihrem
Tod veröffentlichen
konnte.
Die Leute unter Druck gesetzt, sie wollten sie auch teilweise zwingen, sich scheiden zu lassen, sich zu trennen. Da war einfach auch ein politischer Druck. Ernsts Vater hat dem aber nicht stattgegeben und so wurde tatsächlich die Deportation der Familie ziemlich weit nach hinten, ist dann erst 1945 passiert. Trotzdem ging es der Familie eben wirtschaftlich wahnsinnig schlecht. Der Vater konnte eigentlich kaum noch arbeiten, die Mutter war in Zwangsarbeit. Und die Kinder wurden dann 38 in ein jüdisches Kinderheim gebracht, weil die Eltern nicht mehr für sie sorgen konnten, außerdem aus der Wohnung mussten. Also es gab alle möglichen Repressionen gegen diese Familien, die in sogenannten Mischehen gelebt haben.
Ja, und auch das ist ja klar eine Zeit, über die die meisten von uns meinen, jetzt doch auch inzwischen einiges vielleicht zu wissen. Man hat das ja auch in der Schule behandelt und so weiter, aber auch gerade die Lebensumstände für diese Kinder in diesen jüdischen Kinderheimen, das fand ich also auch nochmal so erschütternd und so traurig und wie also auch diese Kinderheime ja dann wirklich praktisch ohne Geld wirtschaften mussten,
ja.
Das Geld nur aus der jüdischen Gemeinde kam und je schlechter es dann natürlich der jüdischen Gemeinde ging,
immer
desto
weniger
gab es auch immer weniger für diese Kinder. Also das ist wirklich, ja, noch mal wieder, einmal mehr total erschütternd. Welcher Jahrgang war denn der Ernst eigentlich und wie war es, ihn das erste Mal kennenzulernen?
Ernst ist 1932 geboren und ihn kennenzulernen natürlich, wir sind natürlich ganz andere Generation, aber trotzdem haben wir uns gut verstanden. Und ich fand auch gerade, nochmal auf das Kinderheim zurückzukommen, die Gespräche über dieses Kinderheim besonders berührend. Ich hatte das Gefühl, das waren die ersten Gespräche, wo ja, ich auch diesen Schmerz von Ernst gefühlt habe aus dieser Zeit, weil er einerseits das Kinderheim als wahnsinnig warm, schönen Ort erlebt hat, aber gleichzeitig diese Deportation, die dann ja mehrfach im Kinderheim stattgefunden haben, miterlebt hat und als unglaublich traumatisch natürlich in Erinnerung hat. Ja, diese Gespräche waren natürlich sehr intensiv und aber er kennt das natürlich auch, er redet ja, ja auch oft über die Vergangenheit, genau. Ja. Aber trotzdem, so in dem Gespräch zu zweit oder zu dritt, auch mit seiner Frau Helga Hanusa, hat man natürlich einfach endlos Zeit. So, und das, dann kann man immer noch mal weiter reingehen und mehr fragen.
In Teil 2, im Kapitel 2, da stellen Sie der Geschichte von Ernst Grube eine zweite, eine andere Lebensgeschichte gegenüber, nämlich die von einem gewissen Kurt Weber. Wer war das? Wie haben Sie über dessen Leben recherchiert?
Kurt Weber kam dazu in die Geschichte, weil ich direkt am Anfang, auch in den ersten Gesprächen mit Ernst, haben wir eben gesagt, die Nachkriegszeit ist uns ganz wichtig. Wir wollen einen Fokus darauf legen, weil Ernst auch oft in seinen Zeitzeugengesprächen nicht über die Zeit als Kommunist spricht. Also da wird auch dann, wurde dann öfter auch mal abgebrochen oder das ist dann einfach nicht so das, worüber er dann auch sprechen sollte oder ja. Und dass da mal wirklich in dem Buch auch drüber geredet wird, diese Verfolgung als Kommunist in der Nachkriegszeit, dass das ganz wichtig ist. Und da spielte eben diese Justizgeschichte mit rein, für die ich mich auch schon vorher sehr interessiert hatte und auch schon was drüber machen wollte. Und diese Kontinuitäten der NS-Justiz und dass eigentlich kein Staatsanwalt, kein Richter verurteilt wurden für ihre Tätigkeiten in der NS-Zeit und einfach so weitermachen konnten. Und Kurt Weber war der Richter, der Ernst dann Ende der 50er Jahre vor dem Bundesgerichtshof verurteilt hat.
Genau, und in diesem zweiten Kapitel lernen wir also die Vorgeschichte von Kurt Weber, der ja im Grunde, so wird es hier geschildert, seine jüdische Freundin fallen lässt, seine Verlobte, aus Gründen der Karriere, weil eben klar wird, er wird im Nationalsozialismus nicht reüssieren, wenn er eine jüdische Verlobte hat. Deswegen sagt er sich von ihr los und ja, er macht sich doch auch schon bis 45 in weiten Teilen schuldig bei bestimmten Urteilen. Und man kann wirklich vielleicht nicht, wie es ja auch so allgemein getan wird, davon sprechen, dass er ein eindeutiger, überzeugter Nationalsozialist war. Aber er war in jedem Fall eine sehr, sehr ambivalente Figur. Zeit heilt keine Wunden. So heißt der neue Band der Comicautorin Hanna Brinkmann, der das Leben zweier Männer im und nach dem Nationalsozialismus beleuchtet. Da ist einerseits Ernst Grube, der mit seiner jüdischen Mutter und seinen Geschwistern zum Ende des Krieges nach Theresienstadt deportiert wurde und nur durch die Intervention seines nichtjüdischen Vaters überlebt hat, der um seine Familie gekämpft hat. Auf der anderen Seite ist da der Jurist Kurt Weber, der sich im Nationalsozialismus ja seiner Karriere wegen gegen die Beziehung mit seiner jüdischen Verlobten entschieden hat und als Jurist schon auch wirklich Schuld auf sich geladen hat, längst nicht nur vor 45. Hanna Brinkmann, im dritten Teil ihres Comics, da geht es also um diese Nachkriegszeit, Anfang der 50er Jahre geht Ernst Grube von München an die Jugendhochschule Wilhelm Pieck in der DDR. Das ist eine ganz interessante Einrichtung gewesen, auch wirklich unweit von Berlin am Bogensee. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, als die Musik lief. Was war das für eine Bildungsstätte? Warum macht er das?
Genau, das war von der FDJ, ein Einjahreslehrgang. Und der wurde einerseits für junge Menschen aus der DDR angeboten, aber eben auch für eine Auswahl an FDJlern aus Westdeutschland. Damals gab es auch noch eine westdeutsche FDJ. Und dort wurde eben ganz viel unterrichtet über den Kommunismus, die Geschichte des Kommunismus. Es wurde auch viel gelesen, aber natürlich auch immer in der Ideologie. Aber Ernst hat die Jugendhochschule ganz anders erlebt. Also für ihn war das das erste Mal, dass er Bildung erleben durfte. Also da durfte er unter den Nazis nicht mehr zur Schule gehen als jüdisches Kind. Kam dann, 1945 war dann der Krieg vorbei, er durfte nochmal in die Schule, ist dann in die Lehre gegangen bei seinem Vater. Aber dort dann wirklich ein Jahr lang sozusagen lernen zu dürfen. Gleichzeitig war das natürlich schon auch eine Schule, die stark beeinflusst war von der Ideologie der DDR und sozusagen auch inoffiziell als Kaderschmiede genannt wurde. Also die Leute, die dann dort geblieben sind aus der DDR, sind dann oft auch politisch geworden. Und die, die nach Westdeutschland zurückgegangen sind, sollten eben dort dann das Gelernte einsetzen. Mhm. So.
Ja, genau. Und dann wurde die FDJ eben recht bald auch verboten. Mhm. Grube hat dann mit anderen gegen die Remilitarisierung, gegen Wiederaufrüstungspläne, gegen die Adenauer-Regierung protestiert, wollte, dass die FDJ auch wieder erlaubt wird. Warum war die FDJ der westdeutschen Regierung so ein Dorn im Auge?
Naja, ich glaube, die FDJ hat sich ja mit einigen anderen Jugendorganisationen eingesetzt, gerade gegen die Remilitarisierung. Und das war natürlich ein großes Anliegen der jungen Bundesrepublik, wieder eine Armee zu haben. Und gleichzeitig gab es eben auch diesen sehr starken Antikommunismus, der so ein bisschen als so eine Art Integrationsideologie gehandelt wird. Die Leute waren schon antikommunistisch unter den Nazis, das kannten sie und haben das auch weitergeführt. Der Kalte Krieg hat das natürlich noch bestärkt. Und die FDJ war natürlich das Sinnbild dafür und später dann eben auch die KPD, die dann ja 1956 auch verboten wurde, ja, als Feindbild. Ja. Eben der Kommunismus als neues Feindbild.
Und diese eben Kontinuität des Antikommunismus, die zieht sich da auch insofern durch, als dass eben unser zweiter Protagonist, der zweite Protagonist ihres Comics, Kurt Weber, mit dem Ernst Grube dann nochmal wieder zu tun bekommt, 1958 nämlich, da verurteilt er ihn, weil Ernst Grube Flugblätter der KPD transportiert hat. Also diese Bestrafung, die kommt uns heute so über die Maßen übertrieben vor. Was passierte dann mit Ernst Grube?
Ja, also ich meine, genau das ist finde ich auch so wichtig, ist, diese drakonischen Strafen gegen Kommunisten waren da üblich. Also diese Strafe war sogar noch wenig im Vergleich zu vielen anderen Strafen auch. Also es war natürlich eine unglaublich schlimme Strafe, aber es ist wirklich normal zu der Zeit.
Ein Jahr Haft,
waren anderthalb,
Isolationshaft.
Genau, es waren 9 Monate Isolationshaft in Untersuchungshaft, weil er als sozusagen gefährlich politisch eingestuft wurde für diese Flugblattaktion. Das waren Flugblätter gegen das KPD-Verbot. Also es war jetzt auch nichts Staatszersetzendes, so wie es genannt wurde. Und dann wurde vor dem Bundesgerichtshof, das war ja auch ein Terrorverfahren im Endeffekt, also die wurden ja als staatsgefährdet, quasi Terroristen vor dem Bundesgerichtshof eingeschätzt, also komplett absurd. Und dann wurde die restliche Strafe auf Bewährung angesetzt, also er konnte dann nach dem Verfahren gehen und in dem Gerichtsurteil wurde er als Halbjude, was ja auch NS-Sprache ist, bezeichnet. Also da sieht man eben, wie stark das auch noch in der Justiz mit drin war, die Sprache und auch die Gedanken.
Jetzt haben wir noch gar nicht wirklich gesprochen darüber, wie Sie gearbeitet haben, wie Sie sich auch für welche Zeichnungen entschieden haben. Und da ist doch auch sehr, sehr interessant, dass Sie ganz viel mit so Verfremdungseffekten gearbeitet haben. Also wenn zum Beispiel in der Zeit des NS ja staatliche Willkür gezeichnet wird, dann haben wir mitunter wirklich so Tiere, so einen Hahn, der so ganz, ganz wie in so einem Scherenschnitt wettert. Oder ganz auffällig sind auch im Grunde so Zeichnungen, die wie unter Mikroskop geradezu biologische Prozesse zeigen. Wie kamen Sie auf diese Bildsprache?
Ich glaube, dass durch diese Verfremdung oder oft halt auch eine surrealistische Bildveränderung ich oft einfach auch, wenn sich Gefühle verstärken, wenn sich Situationen verschärfen, wenn es ausweglos wird oder wenn es auch politisch anfängt, rassistisch oder antisemitisch zu werden in der Sprache, dass man dann durch die Bildveränderung teilweise das nochmal unterstreichen kann, da diese Scherenschnittartigen ja auch Linolschnitte für die Nazi-Gesetze im ersten Teil bei den biologischen Prozessen und bei den sehr nahen Blicken darauf, finde ich immer, dass das für mich ein Ausdruck von Gefühlen ist, von dem, was im Körper passiert, in traumatischen Momenten, in traurigen Momenten, in schwierigen Momenten, sich da auf das Innere zu konzentrieren, das innere Bild, um das Gefühl zu verstärken bei der Leserschaft.
Besonders schmerzhaft ist ja auch der Titel, dass nämlich die Zeit keine Wunden heilt. Am Ende sagt Ernst Grube, dass gerade jetzt im Alter der Schmerz nochmal zurückkomme. Wie hat er auf Ihren Band reagiert?
Ich glaube, dass es schon eine sehr intensive Arbeit daran war, sich das alles auch nochmal hervorzurufen. Gerade der erste Teil. Aber da hat er gesagt, dass er es schön fand, da wirklich mal als Kind gesehen zu werden, als Kind, dass das alles erlebt. Und bei dem letzten Teil, bei dem politischen, das auch alles nochmal durchzugehen, was da eigentlich passiert ist. Auch diese Geschichte des Richters nochmal vor Augen geführt zu werden, welche Leute da eigentlich vor ihm saßen. Aber das gedruckte Buch jetzt vor sich zu haben, da bin ich auch selber noch gespannt, weil das ist ja leider noch nicht in Druckversion da. Aber da werden wir sicher noch mal ein Gespräch führen, bei, spätestens bei der Release dann in München. Ja,
genau, Hannah Brinkmanns Comic Zeit heilt keine Wunden erscheint in wenigen Tagen, nämlich im Avant Verlag. Die Buchpremiere, die findet am 21. November in München im NS-Dokumentationszentrum am Max-Mannheimer Platz statt. Hannah Brinkmann, vielen Dank für Ihren Besuch hier im Kompressor.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Christiane Abelein.
Die Deutsche Filmakademie fürchtet um die Zukunft des Filmstandortes Deutschland. Derzeit spüre die ganze Branche eine Lähmung, sagte die Präsidentin der Akademie, die Schauspielerin Alexandra Maria Lara. Projekte würden verschoben oder ins Ausland verlagert, Aufträge blieben aus. Anlass für die Sorgen ist die Reform des Filmfördergesetzes. Seit einer halben Stunde nun tagt der Bundestagsausschuss für Kultur und Medien, der über das Gesetz berät. Vor Beginn der Sitzung hat Lara zusammen mit anderen Filmemachern einen Aufruf an die Abgeordneten übergeben. Sie sagte, man brauche die richtigen Weichenstellungen, damit man international nicht nur künstlerisch, sondern auch wirtschaftlich mithalten könne. Der türkische Konzeptkünstler Ahmet Öç liegt im Streit mit dem Stedelijk Museum in Amsterdam und möchte nicht, dass seine Installation dort weiterhin gezeigt wird. Es geht um das Werk Bakunins Barricade, für das Absperrgitter, ein Auto, Straßenschilder und Kunstwerke aus der Sammlung des Museums zu einer Art Straßenblockade angeordnet sind. Das Museum hatte Öç beim Kauf vertraglich zugesichert, dass die Installation für Proteste oder Demonstrationen ausgeliehen werden kann. Im Sommer nun wollte das Künstlerkollektiv Not Surprise das Werk für einen Protest gegen die Fortführung des Gaza-Kriegs ausleihen. Das Stedelijk war auch durchaus dazu bereit, wollte aber die enthaltenen Originalkunstwerke durch Kopien ersetzen. Das lehnte das Kollektiv ab, die Barrikade blieb im Museum. Öç findet, das Museum wird dem Sinn seines Kunstwerks nicht mehr gerecht. Das Museum selbst will über eine Aktualisierung des Vertrags sprechen und die Barrikade nicht ohne stichhaltige Argumente entfernen. Die Asterix-Comics sind weltweit in mehr als 100 Sprachen und Dialekte übersetzt. Jetzt kommt eine neue Version dazu. Der Band Die große Überfahrt aus dem Jahr 1975 ist in einen seltenen schwedischen Dialekt übersetzt worden. Das teilte der Direktor des Projekts John Hagnas gegenüber der Nachrichtenagentur AFP mit. Es handelt sich um den Dialekt Gronsbrazi, der nur von wenigen tausenden Menschen gesprochen wird, und zwar im Westen Finnlands. Hagnas sammelt selbst seit Jahren Asterix-Bände und kommt aus dem Ort Kokkola, wo Gronsbrati gesprochen wird. Übersetzt haben aber lokale Fachleute. Ziel ist es, das Selbstwertgefühl der Menschen zu stärken, die den Dialekt sprechen. Schwedisch ist in Finnland die zweite Landessprache. Die alten Dialekte haben sich dort oft besser erhalten als in Schweden selbst. Die indische Volkssängerin Sharda Sinha wurde in ihrem Heimatland regelrecht verehrt. Nun ist sie im Alter von 72 Jahren gestorben. Als klassische Sängerin ausgebildet, wandte sich Sinha bald traditionellen Liedern in den Sprachen Maithili, Bhojpuri und Magahi zu. Mehr als 5 Jahrzehnte lang nahm sie indische Volksmusik auf und gab Konzerte. Einige Lieder produzierte sie auch für Bollywood, also die indische Filmbranche. Vor allem aber war Sinha als Stimme eines wichtigen Hindu-Festes bekannt. Bei der Chhath Puja richten die Gläubigen, hüfttief im Wasser stehend, Bittgebete an den Sonnengott. Das Fest beginnt heute, zum letzten Mal mit einem neuen Song von Sharda Sinha, den sie noch vor ihrem Tod veröffentlichen konnte.
Das vielleicht, na sagen wir, vorletzte Rätsel dieser Welt ist gelüftet, zumindest der digitalen Welt. Seit ein paar Tagen ist bekannt, wer Urheber des Most Mysterious Songs of the Internet ist. Dieser Song klingt folgendermaßen. Like the Wind hat die Netzgemeinde ihn getauft, aber von wem er war, niemand wusste es. Das Lied wurde in den 80er Jahren auf Kassette aus dem Radio aufgenommen.
Es fand seinen Weg 2007 ins Internet und bald schon wurden wirklich in Foren fieberhaft nach dem Urheber des Songs gesucht. Ich möchte sagen, tata, er wurde nun gefunden. In der Nähe von München. Mitgesucht und mitrecherchiert hat Adrian Breder, einer der Autoren des Podcasts Wild Wild Web vom Bayerischen Rundfunk. Und mit ihm sprechen wir jetzt. Hallo Adrian.
Hi.
Ja, gratuliere. Vor 2 Monaten hast du dich in deinem Podcast Wild Wild Web selbst in das Rabbit Hole begeben und dich selbst auf die Suche im Netz nach dem Urheber gemacht. Was hat dich denn eigentlich ursprünglich so interessiert an diesem Most Mysterious Song, nachdem er längst nicht nur in Deutschland gefahndet wurde, ne?
Genau, das stimmt. Also wenn ich ganz ehrlich bin, so der Song selber musikalisch gesehen, der war es gar nicht mal unbedingt. Ich finde den ganz nett, aber ja, also mein Geschmack ist es nicht unbedingt.
Kann ich da verstehen.
Ja, sondern was mich daran so wahnsinnig fasziniert hat, ist einfach diese irre große, irre aktive Community, die sich um diese Suche gebildet hat. Leute, die sich wirklich die Nächte im Internet um die Ohren geschlagen haben. Und klar, ich als Journalist, ein Rätsel, was seit den 80ern ungelöst ist, ja, und Tausende beschäftigt, da muss ich natürlich auch hin wie die Motte zum Licht.
Klar, aber ich habe ehrlich gesagt auch überhaupt noch nicht durchdrungen. Es ist ja genau wie du sagst, das ist so ein bisschen so ein Song, okay, kann man machen, klingt aber ganz ehrlich auch doch wie etliche andere Songs aus dieser Zeit. Wie ist das passiert, dass ausgerechnet dieser Song so ein Riesending im Netz wurde?
Also Ausgangsbasis war, dass das jemand im Radio mitgeschnitten hat, aber eben nicht notiert hat, wer der Interpret ist und der Person, der gefällt der Song wahnsinnig gut.
Aber es war klar, wo, ne? Das war dieses Musik für junge Leute im NDR, glaube ich, oder?
Ja, also ganz klar war das damals noch nicht. Mhm. Es hat sich dann so zusammengereimt, irgendwie, es könnte der NDR gewesen sein im Radio und so. Mhm. Und das Ganze dümpelte dann so über Jahre vor sich hin, ist aber nie ganz eingeschlafen. Und dann war es halt eben so im Sommer 2019, da wurde bei Reddit, diese Online-Plattform, ein neuer Bereich eingerichtet. Und da hat eben der Song auch einen neuen Namen bekommen, nämlich den du auch schon gesagt hast, The Most Mysterious Song on the Internet. Und dann ging es halt richtig ab. Es hat einen Nerv getroffen.
Okay.
Heute sind da 60.000 Leute, die sich an der Suche beteiligt haben.
Und sag mal, wie wird dann genau gesucht? Also wie funktioniert dieses Forschen und Recherchieren? Also klar, man kann jetzt irgendwie diese Musik wahrscheinlich durch irgendwelche Suchmaschinen laufen lassen. Aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie ging das denn dann am Ende und wie kam diese Auflösung überhaupt zustande?
Also es wurde sich die ganze Zeit ausgetauscht erstmal darüber. Ich kann mal vielleicht 1-2 Beispiele nennen. Es wurde so eine sogenannte Spektralanalyse gemacht, wo man sich dann so die Frequenzen von dem Song so ganz genau angeguckt hat.
Okay.
Und darüber hat man zum Beispiel rausgefunden, es gibt da so eine Signatur, ja, die kann man nicht hören. Aber wenn man die richtigen technischen Mittel hat, dann kann man die quasi sichtbar machen. Und die ist wie so eine Art Stempel aufgedrückt. Und darüber konnte man dann nachvollziehen, dass es zum Beispiel vom NDR war.
Aha.
Weil außer dem NDR niemand diesen unsichtbaren Stempel sozusagen mit dem Radiosongs mitgesendet hat.
Okay. Ja, und jetzt also die Meldung, das Geheimnis wurde gelüftet. Hm. Vielleicht sagst du es selbst. Wer war's?
es war wohl eine Band mit dem Namen Fex aus Kiel.
Wie kam die Entdeckung zustande? Wie sind die jetzt also enttarnt worden?
Ja, das ist auch eine irre Geschichte. Also enttarnt ist fast das richtige Wort, weil die haben von der Suche ehrlich gesagt gar nichts mitbekommen.
Echt?
Die haben sich also nicht bedeckt gehalten. Die wussten nicht, dass es die Suche gibt. Und die Geschichte ist so, dass einer von diesen Reddit-Internetdetektiven eine Online-Recherche gemacht hat und irgendwie alte Zeitungsartikel durchgeklickt hat und ist dann da über eine Band gestolpert. Und naja, die passte so ganz gut so zu dem, was man sich schon so zusammenreimen konnte. Ne? Ich habe schon gesagt NDR, es gab dann noch so 1-2 andere Hinweise. Also das Jahr natürlich konnte man eben grob sagen, aber auch das Genre. Und dann dachte er sich, ach, ich melde mich einfach mal bei denen und frag mal nach. Erstmal nur, ob die noch altes Material haben, ohne also sozusagen Bezug auf den Song zu nehmen. Und was kriegt er zurück? Er kriegt nicht genau den gleichen Song zurück, sondern quasi den gleichen Song, aber in einer anderen Aufnahme, also in einer anderen Version.
Mhm.
Und in dem Moment, da wusste er, ich glaube, das Rätsel kann jetzt fast schon als gelöst angesehen werden.
Witzig.
Und genau, es gibt jetzt noch mehr Indizien, also es scheint alles sehr plausibel zu sein.
Kann eigentlich Fex, diese Band aus Kiel, jetzt irgendwie im Nachhinein daran sich möglicherweise noch gesund machen? Haben die jetzt vielleicht was davon?
Also ich kann sagen, klar, GEMA gilt. Also sozusagen,
ja,
die Abrufzahlen bei YouTube sind auch irre. Das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren es irgendwie mehr als 10 Millionen. Wow. Ich glaube, da kommt schon was zusammen. Und schön. Klar, die haben den Song geschrieben. Insofern, ich denke ja.
Und Adrian, wir haben jetzt gesagt, also wir haben das ja natürlich jetzt mitgemacht, so diesen Hype um das angeblich letzte große Geheimnis des Internets, was jetzt gelüftet ist. War das für dich auch das, was irgendwie hinter dieser Story vor allem interessant war? Oder was war dieses Phänomen für dich? Warum hat dich das jetzt auch vielleicht im Nachklapp doch so interessiert?
Also es stimmt natürlich, ne? Man kann sagen, das ist doch alles Quatsch, ein Song, den irgendjemand in den 80ern aufgenommen hat. Ist doch egal, wer das jetzt damals eingespielt hat. Ich würde auch sagen, ehrlich gesagt, stimmt. Es stimmt aber auch noch was anderes aus meiner Sicht, nämlich es sagt dann halt irgendwie doch auch was darüber aus, wie wir Menschen so sind. Ja. Also diese irre Obsession und dieses einfach nicht wahrhaben wollen, dass, naja, man es halt eben nicht weiß. Ich finde, das ist irgendwie was total Menschliches, was mich daran fasziniert hat. Ich hatte ja schon die Community angesprochen. Wäre eine zweite Sache. Und bei aller journalistischen Distanz kann ich trotzdem auch sagen, ich bin auch froh, dass es jetzt gelöst ist.
Wer mehr zur Geschichte hören will, der kann das tun in dem Podcast Wild Wild Web vom Bayerischen Rundfunk in der kommenden Woche. Da kommt dann eine neue Folge und wahrscheinlich auch die letzte zum Most Mysterious Song of the Internet. Ganz herzlichen Dank dir, Adrian Breda.
Danke.
Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, was für Tugend und Sittsamkeit Werbung machen will und was da lautet, Verbrechen lohnt sich nicht. Verbrechen lohnt sich sehr wohl, wenn wir uns angucken, wie gut derzeit True Crime Podcasts, Zeitschriften oder auch Verfilmungen laufen. Der Podcast Zeitverbrechen zum Beispiel gehört zu den beliebtesten und meistgehörten in Deutschland. Seine Erfinderin, die Gerichtsreporterin Sabine Rückert, ist inzwischen ein echter Podcast-Star. 4 Fälle über die Zeitverbrechen berichtet hat, sind jetzt ganz neu verfilmt worden von 4 unterschiedlichen, auffallend jungen und durchaus auch hippen Regisseurinnen und Regisseuren. Helene Hegemann hat zum Beispiel eine der Folgen zu verantworten. Ab heute ist das Ergebnis bei RTL Plus zu sehen und mein Kollege Matthias Dell hat die 4 Verfilmungen bereits gesehen. Hallo, grüß dich.
Hallo.
Erstmal ganz global, Matthias, wie ist die Anmutung? Also hat dir gefallen, was du da gesehen hast?
Ja, sehr gut, um es mal so pauschal zu sagen, nämlich deutlich besser als das meiste, was an Krimis im deutschen Fernsehen so läuft. Alle 4 Filme führen in eigene Welten, was man sich vom Krimi ja immer so verspricht, weil Verbrechen in allen Schichten und Klassen vorkommt. Und sie sind, obwohl sie ganz verschieden sind, alle gut besetzt und sehr genau gespielt.
Wie verfilmt man überhaupt einen Podcast? Also läuft das dann irgendwie wie bei Aktenzeichen XY nur mit der Stimme von Sabine Rückert im Off, die da irgendwie mit jemandem plaudert über das, was geschehen ist? Plus, was ist mit diesem leicht voyeuristischen Schauer, den True Crime ja auch immer bedeutet?
Na, was jetzt die Verfilmung oder was das angeht, womit wir es da eigentlich zu tun haben, das haben wir gestern im Programm Sabine Rückert selbst gefragt und die hat dann Folgendes geantwortet.
Also was wir machen, ist auch keine Unterhaltung, sondern Journalismus. Wir machen ja Gerichtsberichterstattung als Podcast. Also wir erzählen das, was wir geschrieben haben, mit den Hintergründen nochmal. Jeder unserer Podcasts beruht auf einem Artikel, der in der Zeit erschienen ist. Und das sind oft sehr kritische Artikel und sehr oft Artikel, die sich mit den Strafverfolgungsbehörden auseinandersetzen. Mhm. Und daraus machen wir dann Podcasts und die sind verfilmt worden.
Das klingt jetzt nicht so richtig erhellend, beziehungsweise ein bisschen verwirrend. Denn bei der Verfilmung eines Podcasts würde man sich ja 2 Leute mit Kopfhörern vorstellen, die in Mikrofone sprechen. Genau. Die sieht man in diesen 4 Filmen aber gar nicht. Mhm. Und was die Frage nach dem Voyeurismus und dem Schauder angeht, insofern ist auch, würde ich sagen, diese Trennung zwischen Unterhaltung und Journalismus, die Sabine Rückert aufmacht, bei Gerichtsberichten so ein bisschen schwierig. Ja, es gibt diese Fälle, wo es darum geht, dass eine Kritik an Strafverfolgungsbehörden geäußert wird, aber die Gerichtsreportage hat auch immer schon den Zweck erfüllt. Der Polizeibericht, der existiert, solange es wie es Zeitungen gibt, so einen kathartischen Schauder zu produzieren. Mhm. Und das ist ja auch das, was True Crime heute so populär macht. Also ich sehe da in diesen Berichten, dass es anderen schlechter geht. Das tut mir irgendwie gut. Ich kann meine negativen Gefühle ausleben mit diesem Text oder Film. Und ich erfahre, das ist ja vor allem für Frauen eine Motivation, True Crime zu gucken, auch etwas nebenher, wie ich mich schützen kann, nicht selbst Opfer solcher Verbrechen zu werden.
Aha. Wenn wir jetzt doch nochmal ganz genau uns vielleicht so ein Bild machen wollen, wie das Ganze dann rüberkommt, vielleicht mal ein Beispiel. Also lass uns doch gerne mal einen dieser Filme etwas genauer beschreiben. Welcher würde sich da anbieten?
Da zum Beispiel der Film Dezember von Mariko Minoguchi im Podcast und als Artikel hieß der Fall noch 110 bei Anruf Tod. Mhm. Da geht es um den Unfalltod eines betrunkenen 18-Jährigen auf einer Landstraße mitten in der Nacht im eben Winter in Schleswig-Holstein. Der Junge wird 2002 überfahren von einer Frau, die ihn nicht sieht und wurde da wohl ausgesetzt von zwei Polizisten, die sich eigentlich um ihn kümmern sollten, mhm. weil er eben so betrunken war. Mhm. Von diesem Fall hat Sabine Rückert selbst aus Medien erfahren, weil nämlich die beiden Polizisten gegen ihre Bewährungsstrafe Revision eingelegt haben. Das fand sie interessant. Das war aber auch erst Jahre später, das hat alles ganz schön gedauert. Dann erscheint eben 2008 ein erster Artikel zum Fall und sie begleitet den Fall dann auch weiter, weil es dann noch einen Prozess gibt und dann wird eben 2018 der Zeitverbrechen-Podcast gestartet.
10 Jahre ist der später, Fall dann Wahnsinn. Ja. Hm.
Genau, und dann wird der Fall natürlich auch da erzählt, als einer, der ihr sehr nahe geht. Mhm. Ist natürlich eine andere Erzählung mit dem Wissen von 2018 als mit dem Text, der 2008 geschrieben wurde. Und nun wird dieser Fall eben neu verfilmt. Was noch dazu kommt bei diesen ganzen Auswertungsbewegungen. Ironischerweise war das ja ursprünglich eine Auftragsproduktion für den Streamingdienst von Paramount. Mhm. Das Studio hat seine Aktivitäten aber schon wieder eingestellt, ehe die Filme veröffentlicht waren. Und jetzt hat RTL Plus die Rechte gekauft und nennt das Ganze im Vorspann nun RTL Plus Original, was natürlich ein bisschen komisch ist, weil eigentlich war es ein Paramount Plus Original. Mhm. Aber da sieht man ganz schön, wie diese Auswertungskette funktioniert, die eben entlang der Popularität dieses Labels Zeitverbrechen läuft.
Gerade wenn das so oft über Bande geht, lässt sich ja doch auch nochmal fragen, was eigentlich dieses Stichwort True bei True Crime dann noch heißt. Also wie real ist dann eigentlich der Film noch in Bezug auf die tatsächlichen Tatsachen, die da vor Jahren mal stattgefunden haben?
Also man kann sich das Ganze schon als so eine Art stille Post der Dramatisierung bzw. Fiktionalisierung vorstellen. Im Film haben die handelnden Personen dann zum Beispiel auch fiktive Namen, was im Podcast und im Artikel noch anders ist. Aber andererseits beginnt das auch schon quasi früher, wenn man da gewisse Metaphern aufruft und Leerstellen in der Nachvollziehung des Falles füllt mit eben Erzählung, szenischen Momenten, wo man gar nicht sicher sein kann, wie die gewesen sind. Also True Crime ist dann im Ende eigentlich nur der Name für eine gut erzählte Kriminalgeschichte und eben nicht für eine dokumentarische Arbeit. Und was dann der Film von Mariko Minoguchi eben Dezember aus diesem Fall macht, aus den vielen möglichen Lesarten, ist dann die Geschichte eines Jungen, der mit Träumen von einer Zukunft in den Abend startet, die ihm am Ende verwehrt bleibt, weil niemand ihm hilft und er eben überfahren wird.
Hm. Du sagst, das ist jetzt so die Lesart, die hier gewählt wird. Welche hätte es denn sonst gegeben?
Na, wenn wir nochmal reingehen, bei genauerer Betrachtung könnte man allein aus diesem Fall eigentlich eine Serie machen. Mhm. Da muss man fast sagen, limitiert die Idee, dass eben jeder Zeitverbrechen-Fall in maximal 60 Minuten erzählt werden soll, die Geschichte, weil die Geschichte eben nach der Tat eigentlich noch sehr spannend ist. Es braucht nämlich die Jahre, bis überhaupt die Prozesse in Gang kommen, weil die Justiz lange Zeit keine Lust hat, die Polizei anzuklagen. Das könnte also auch ein Politthriller sein über die Merkwürdigkeiten bei Justiz und Polizei und dass die beiden Polizisten schließlich verurteilt werden und am Ende von dem FDP-Politiker Wolfgang Kubicki, dem heutigen Bundestagsvizepräsidenten, vertreten werden, macht die Sache ja auch nicht unspannender. Mhm. Und tragisch für die Geschichte ist auch noch, dass die Frau, die den Jungen überfahren hatte und die von den Anschuldigungen, die sie dann getroffen haben, stark angefasst war, selbst Opfer eines tödlichen Verkehrsunfalls geworden ist, kurz vor Prozessbeginn.
Wow, okay, das ist ja wirklich dramatisch. Jetzt aber
da könnte man sich ein paar Folgen vorstellen, genau.
Allerdings, also wenn wir jetzt aber auch nochmal auf diese Serie als Ganzes schauen, dann ist dein Fazit doch ein durchaus positives.
Auf jeden Fall. Also das ist sehr gutes Fernsehen und das Tolle sind wirklich diese präzisen Inszenierungen, die genaue Besetzung, die Art und Weise, wie man sich den jeweiligen Welten annähert und versucht, da genau zu beschreiben, wie gewisse Sachen funktionieren. Der einzige Wermutstropfen ist, weil das so eklatant ist, dass in dem Film Love by Proxy Jan-Henrik Stahlberg, Jahrgang 1970, den Vater von Sandra Hüller, Jahrgang 1976, spielen soll. Da hat man schon die ganze Zeit zu tun, ein bisschen das zu verstehen und zu glauben. Aber sonst sind das wirklich sehr tolle Filme.
Also erstaunlich wenig Abstriche von Matthias Dell. Vielen Dank. Und wenn Sie selbst sich ein Bild machen wollen, diese 4 Filme rund um Zeitverbrechenfälle sind ab heute auf RTL Plus streambar. Matthias, tausend Dank.
Bitte sehr.